Herzlich willkommen zu Race Talk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Dein Host heute, Manuel Wendel. Und damit willkommen zur nächsten Folge Race Talk. Ich freue mich auf einen Gast, den ich eigentlich schon sehr, sehr lange haben wollte. Und jetzt hat sich die Zeit ergeben. Wir haben es öfters versucht. Jetzt hat es beim dritten Mal endlich geklappt. Hört sich sehr, sehr langfristig an, war aber doch sehr, sehr kurzfristig das Ganze. Ja, und seine Karriere, kann man so sagen, habe ich von Anfang an mit im iRacing begleitet, mehr oder weniger. Und die Entwicklung ist steil. Sie ist sehr, sehr erfolgreich. Und ich würde sagen, herzlich willkommen, Maximilian Benecke.
Ja, hi. Servus, danke für die Einladung.
Ja, ich habe für deine Zeit zu danken. Ja, Max. Der Fahrer, der ein historisches Ereignis im iRacing geschafft hat, es ist doch schon eine kleine Auszeichnung, die du da erfahren hast.
Ich denke mal schon. Ich meine, ich nutze es jetzt auch, um gegebenenfalls Werbung damit zu machen. Also kann man schon sagen, Auszeichnung, ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber das Ganze, also für die, die jetzt nicht im iRacing zu Hause sind, es gibt ein Wertungssystem und er ist der erste Fahrer, der die 10.000er Marke in dem sogenannten iRating geknackt hat und damit ein Exempel da erstmal statuiert hat. Sagt man das so? Nee, eigentlich ist das falsch rum, ne? Du hast erstmal eine richtig hohe Benchmark gesetzt.
Ja, ich denke auch, es gab zweimal jemanden, das war der Frederik Rasmussen, der hat dann auch die 10.000 geknackt gehabt. Das war aber nur für ein paar Tage und dann war er später wieder unter 10.000. Das heißt, immer noch der Einzige bis jetzt, aber die Leute kommen jetzt ziemlich nah ran. Und es wird wahrscheinlich in der nahen Zukunft schon wieder zwei, drei Leute geben, die es auch schaffen. Aber dann bin ich hoffentlich schon bei 11.000.
Ja, Stand 2.4., wir haben 10.10 Uhr. 10.908 laut iRacing. Also ganz knapp an der 11.000er Marke.
Ja, wobei ich schon seit zwei Jahren überhaupt nicht mehr darauf schaue. Also damals, als ich so auf die 10.000 zugegangen bin, da habe ich dann schon nochmal das eine oder andere Pünktchen gefarmt, aber mittlerweile schaue ich da gar nicht mehr drauf. Also manchmal geht es hoch, manchmal runter. Meistens hoch ist gut für mich. Also
ja, passt. Bevor wir jetzt zurückgehen an den Anfang von deiner Simracing-Karriere, noch kurz dazu eine lustige Anekdote. Ich habe einen Stream von dir geschaut, da können wir auch später auch drauf eingehen. Da bist du aus Versehen mit deinem falschen Account gejoint. Ich weiß, da wirst du dich sicherlich noch dran erinnern, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es war eine Katastrophe. Der Stream ist irgendwie so 30 Sekunden vor dem Rennen angegangen, alles noch schnell aufgesetzt und dann join ich da ins Rennen rein, bin ganz fröhlich, dass wir jetzt anfangen können und auf einmal sehe ich, wie alle Leute in den Chat schreiben, das ist dein erster Account, ich so viel, das ist mein erster Account. Und dann schaue ich da wirklich aufs Scoreboard und sehe, ja, Nummer 1, Maximilian Benecke. Ich so, okay, super, jetzt müssen wir noch ein bisschen im Quali trainieren und hoffen, dass wir das irgendwie hinbekommen. Aber irgendwie hat es dann wieder funktioniert, mit ein bisschen Spritsparen auf Monza, da doch noch den Sieg rauszuholen. Aber es war mittlerweile zwischendrin echt knapp.
War das so einer der Rennen, wo du am meisten gezittert hast?
Nee, es ging, es war, ich will jetzt nicht sagen viel Show dabei, aber es war halt viel Aufregung auch dabei, weil der Chat so dabei war und es sind viele Leute dann dazu noch gekommen. Aber wenn ich da jetzt auch mal die 150 iRating verloren hätte, dann wäre es halt so gewesen, es wäre trotzdem lustig gewesen. Aber im Endeffekt trotzdem natürlich gut, dass es positiv ausgegangen ist.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist Stand heute. Wir gehen aber noch mal ein paar Jahre zurück. 2015 bist du in iRacing gejoint. Vorher warst du aber auch schon im Simracing aktiv. Unter anderem hattest du eben noch gesagt, GT Sport. Ich wusste auf jeden Fall, dass du in der Formel 1 Simulation unterwegs warst oder auf der Software, wie auch immer. Wie war der Weg? Wie bist du zum Simracing gekommen? Und wie war der Weg für dich von der PlayStation dann zu iRacing über Pure, jetzt zum Team Redline? Fass einfach mal zusammen, erklär ein bisschen und dann können wir da vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen.
Ja, ich glaube, ich bin so das klassische Beispiel von jemandem, der wie was mit Simracing zu tun hat heutzutage. Bei mir hat das ganz früh angefangen, Motorsport-Fan zusammen mit der Familie die Formel 1-Rennen, die TM-Rennen und andere Rennserien immer geschaut. Auch als kleines Kind Kart gefahren, ein eigenes Kart gehabt und immer mal wieder zur Strecke gefahren. Zwar nie an wirklichen Rennen teilgenommen, aber immer so zum Training und zum Spaß Kart gefahren und so kam halt schon mal die Verbindung zum Motorsport. Und auch als Kind natürlich, ich bin 94 geboren, da wächst man einfach mit diesen Konsolen auf. Das heißt, schon früh eine PlayStation 1, dann eine PlayStation 2, PlayStation 3 gehabt und dann die verschiedensten Spiele ausprobiert, von Gran Turismo über Rallye zu Formel 1 und so weiter. Und dementsprechend ja, immer versucht da ja gut zu sein, weil mir war es immer wichtig, es ist auch heute noch so, sobald ich irgendein Spiel anfange, dann muss ich in dem Spiel einfach gut sein. Also ich kann mal so ein bisschen Spaß in Counter-Strike haben, der ist dann aber auch schnell wieder vorbei nach so 24 Stunden, weil dann bin ich einfach zu schlecht und dann gefällt es mir einfach nicht mehr. Das ist einfach in meinem Wesen. Und dann kam es halt so weit, irgendwann hat man dann diesen ja entwickelten Multiplayer gehabt, so mit den Formel-1-Spielen. Und dann war das Online-Fahren auch irgendwann einfach langweilig. Und dann musste man schauen, okay, gibt es da irgendwelche Ligen, in denen man teilnehmen kann? Also mal schnell gegoogelt und geschaut, was gibt's da so? Und dann bin ich wirklich von einer Liga zur anderen gegangen. Das klingt jetzt wahrscheinlich total bescheuert, aber ich habe mich dann bei so einer Liga angemeldet, bin da ein Rennen mitgefahren und habe das gewonnen und auf einmal war dann die Fußball-Weltmeisterschaft, ich glaube, sie war in, wo war das, 2014? Ich glaube, es war 2014. Und ich wollte dann das Rennen eigentlich fahren, aber das war an dem Tag, an dem Deutschland dann ein Gruppenspiel hatte.
Okay.
Und ich dachte, nee, dann kannst du natürlich nicht das Rennen mitfahren. Und ich melde mich dann mal kurzerhand ab. Und dann wurde ich tatsächlich einen Tag später aus der Liga geschmissen, weil ich mich nicht rechtzeitig von dem Rennen abgemeldet habe, obwohl sich auch niemand anderes abgemeldet hat und die wirklich dann gefahren sind. Ich dachte mir, ey, was ist denn hier los? Und dann musste ich mir schnell eine andere Liga suchen, weil das ging gar nicht. Und dann bin ich zur Pure Racing League gekommen. Das war eine ja, Webseite, die ich gefunden habe, aufgebaut damals von Patrick Pichler, der dann später ja auch unser ja, Teamchef wurde von Pure Racing Team. Auch in der Liga sind wir nur ein paar Rennen gefahren, weil das war schon Anfang 2013, Ende 2012, Anfang 2013. Und das war so die Zeit, wo die anderen Jungs, die schon länger in der Pure Racing League gefahren sind, plötzlich iRacing entdeckt haben. Und die sind dann so ja Anfang 2013, Mitte 2013 zu iRacing gewechselt und haben gesagt, nee, das Spiel können wir uns hier nicht mehr geben, das F1, es hat so viele Bugs, das funktioniert im Multiplayer nicht, man wird ständig rausgeworfen, wir müssen da was Neues schauen. Und die Jungs haben das dann gemacht. Danach war halt die Pure Racing League so ein, also eigentlich nicht mehr vorhanden, weil einfach die Fahrer nicht mehr da waren. Und bei mir hieß es dann, ja gut, dann ich hatte damals nur eine Konsole. Ich hatte noch nie in meinem Leben vorher einen PC, immer nur einen Laptop. Und dann dachte ich halt, okay, ja gut, dann war es erstmal. Ich war sowieso mit der Schule beschäftigt und Abitur machen war halt auch irgendwie im Vordergrund. Und dann habe ich die 2 Jahre Pause gemacht und dann hat mich der Patrick Pichler auf Facebook angeschrieben und hat gesagt, ey, hast du nicht mal Lust, jetzt zu iRacing zu kommen? ich habe dich schon mal gefragt vor 2 Jahren, ich weiß, aber jetzt wäre es doch perfekt. Und dann habe ich mir ja kurzerhand einen PC gekauft, beziehungsweise gar nicht, nee, stimmt gar nicht. Ich habe mit dem Laptop angefangen, den ich damals hatte, weil ich hatte ja nie einen PC. Und das heißt, ich hatte aber einen Bildschirm, weil von auf der Konsole spielen war ja bekannt. Und das heißt, ich habe dann mit einem HDMI-Kabel den Laptop in den Monitor geschoben und sozusagen dann zwar mit der Hardware von dem Laptop, aber auf dem Bildschirm gespielt. Damals auch noch mit einem Driving Force GT auf der PlayStation, aber das hat dann nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, ob das aus technischen Gründen war oder ob ich das einfach zerstört habe nach ein paar Jahren. Und dementsprechend musste ich mir dann das G27 holen. Und dann habe ich ja eben, ich glaube, Mitte Juni 2015 mit iRacing angefangen. So kam das alles zustande.
Ja. Und dann ging der Weg nach oben. Über 5 Jahre jetzt einer der größten deutschen Streamer oder sogar der größte deutsche Streamer im iRacing-Bereich mit Abstand. Definitiv, aber auf Englisch natürlich unterwegs, wegen der Internationalität. Sehr, sehr viele Events gewonnen, auf jeden Fall interessant. Interessant war auch, dass dieses G27 ja sehr, sehr lange bei dir sogar im Einsatz war, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Ne? Das war noch, ja, da warst du noch ziemlich schon auf der Erfolgsspur und bist das immer noch gefahren.
Ja, also die ersten, ich würde sagen, 7, 8 Monate bin ich, glaube ich, damit gefahren. Da bin ich die Weltmeisterschaft-Qualifikation mitgefahren, da bin ich die STM gefahren, in der weiß ich gar nicht mehr. Also ich bin damit eigentlich alles gefahren und ich habe mich auch immer wohlgefühlt. Also klar, man wollte irgendwann schon upgraden. Das ist einfach so drinne in jemandem. Man möchte halt mit einem geilen Equipment daheim sitzen. Klar. Aber mir hat es am Anfang ausgereicht und außerdem kostet so ein Equipment auch nicht einfach mal nur so 20, 30 Euro, sondern da geht es direkt in die Tausende rein. Also einfach war es nicht. Aber ja, und dann, ich meine, es war wirklich zum Jahreswechsel. Da ist dann irgendwann das Force Feedback bei mir ausgefallen am G27.
Geht das überhaupt?
Also es ist zwar nicht viel Feedback da, aber es ist ausgefallen. Okay. Und es hat so einen ganz blöden Wackelkontakt gehabt, glaube ich. Das heißt, immer wenn man so 10 Grad nach links gelenkt hat, ist es dann mal ausgegangen und dann ist es vielleicht wieder zurückgekommen. Also es war echt unangenehm. Es ging dann sogar so weit, dass ich ganz ausgeschalten habe, das Force Feedback, und einfach nur so gefahren bin. Hat auch funktioniert, aber es war dann einfach too much. Okay. Und dann habe ich mir zum Jahreswechsel dann einen neuen PC, damit ich nicht mehr auf dem Laptop fahren musste, gekauft. Und Fanatec V2 Base und dazu noch die Fanatec V3 Pedale. Und das sind noch die gleichen Pedale, die ich heute noch fahre. Also auch nichts dran geändert.
Also sozusagen der klassische Simracer mit Fanatec Equipment. So im Anführungszeichen.
Ja, also die Pedale, ja. Als Lenkrad habe ich jetzt zwar SimoCube 2 Ultimate und dazu zwei verschiedene Rims. Einmal einen Porsche-Replika vom GT3 R und dann noch so ein Asher F228 Wireless Wheel. Und damit auch super zufrieden. Also die Pedale, da weiß ich noch nicht. Ich habe eigentlich schon vor, nochmal zu upgraden, weil ich habe einfach das Gefühl, man hat ja in den Fanatec-Pedalen, genauso wie auch in den Heusigfeld-Pedalen, diese kleinen Gummis drin. Mhm. Und diese Gummis sind einfach Verschleißteile. Das sind einfach Teile, die sich von Tag zu Tag mal anders anfühlen können. Und das merkt man nicht immer, aber es gibt so die Momente, wo man wirklich fährt und denkt, irgendwas fühlt sich jetzt anders an. Oder man verbremst sich und denkt sich, eigentlich habe ich nicht wirklich groß was falsch gemacht und dementsprechend würde ich gerne auf hydraulische Pedale gehen, aber schauen wir mal, was passiert. Ich halte mir das noch offen.
Ja, wenn wir schon bei dem Thema sind und du auch schon ein bisschen mehr drauf eingehst, wie wichtig ist überhaupt die Hardware für dich und gerade auch, wenn wir jetzt nochmal Einsteiger haben, weil ich denke, gerade in dieser aktuellen Situation heraus werden sich doch immer mehr mit dem Thema beschäftigen. Was sagt ein Maximilian Benecke zur Wichtigkeit der Hardware? Ab welchem Moment sollte ich was nehmen oder ist das eher auch so ein bisschen dieses, ich will einfach das Beste haben oder das Teuerste, weil es halt auch ein bisschen mehr Feedback gibt, aber an der Leistung erstmal gar nicht viel ändert?
Ja, also die Hardware ist weniger wichtig als das auf jeden Fall. Es ist einfach ein Irrglaube, wenn man sagt, ja, nur weil ich jetzt 2.000, 3.000 Euro dass ich dann besser dran bin. Das ist einfach nicht der Fall.
Aber das ist gerade zwei kurze Aussetzer. Ich weiß nicht, ob du das mit Sprachaktivierung gerade
machst, oder? Warte, ja. Kann sein. Warte, ich stelle mal kurz was ein.
Ein Live-Podcast, der aufgenommen wird.
Also das tut mir leid.
Alles gut. Die wichtigsten Keyworte waren leider nicht dabei, sonst hätten wir das jetzt auch einfach weiterlaufen lassen.
Dann sage ich den Satz einfach nochmal. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert.
Perfekt.
Das kann echt die Sprachaktivierung gewesen sein. Ja. Naja, okay, dann fangen wir einfach da nochmal an. Und zwar die Hardware ist weniger wichtig, als die meisten glauben. Also es ist ein Irrglaube zu sagen, dass nur weil ich jetzt upgrade, selbst auf Pedale, die 300 Euro kosten, oder wenn man sagt, nee, ich upgrade jetzt auf 1.500 Euro Pedale, dann ist es einfach ein Irrglaube, wenn man sagt, dass man damit schneller wird. Das sollte nicht der Grund sein, warum man upgradet. Der Grund, warum man upgradet, sollte sein, weil man einfach Spaß daran hat, neue Sachen auszuprobieren, und wenn man Spaß daran hat, so nah wie möglich ans echte Auto ranzukommen. Was man auf jeden Fall immer sagt und was auch stimmt, ist, dass man mit höher qualitativem Material einfach konstanter wird. Weil wenn man jetzt auf die Pedale eingeht, dann ist es eben wichtig, dass vor allen Dingen bei der Bremse, dass man immer wieder den gleichen Bremsdruck sozusagen auf das Bremspedal auswirken kann. Wenn man jetzt das Gegenbeispiel nimmt mit G27 oder heutzutage G29 oder Thrustmaster-Pedalen, dann ist es eben so, da hat man wirklich keinen Gegendruck. Also das sind nicht mal 5 Kilogramm, die man da hat. Und das heißt, da geht alles über Weg. Das heißt, man hat eine etwas erhöhte Varianz drin. Wenn man jetzt immer sagt, man möchte jetzt 60% treffen, dann trifft man halt öfters auch mal die 65 oder die 55 Prozent. Bei den Fanatec-Pedalen ist es jetzt so, dann trifft man eben die 61 oder die 59% mal. Und so geht es eben weiter. Das heißt, man wird konstanter. Es ist aber nicht so, dass wenn man jetzt, ja, ich sag mal, schlechtere Qualität hat bei den Pedalen, dass man dann auch ständig Fehler macht, sondern durch diese Varianz kann es halt mal passieren, dass man sich verbremst oder dass man ja sich ungewollt dreht. Aber das ist wirklich ja, ein seltener Fall, wenn man gescheit trainiert, sage ich mal, und da wirklich ist wirklich drauf anlegt, dass man auch mit den Pedalen gut ist, dann kann man das auch machen. Also ich glaube, dass ich schon, ich weiß nicht, 6.000, 7.000 i-Rating hatte und da bin ich auch wirklich nur mit den G27 Pedalen und mit dem Lenkrad gefahren und teilweise eben auch Rennen ohne Force Feedback. Also es geht, es ist einfach eine Sache von wirklich dem Training. Es geht. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, mit dem Equipment, das ich jetzt habe, bin ich nochmal nicht wirklich schneller geworden. Vielleicht, ja, ich kann es nicht genau sagen, aber definitiv konstanter und ich fühle mich einfach wohler. Mhm. Ich weiß, wenn ich in das Rennen reingehe, dass ich mich nicht aus ja, Eigenverschulden drehen werde. Das weiß ich einfach. Ich bin einfach dann so drinne und weiß ganz genau, was das Lenkrad mir für ein Force Feedback gibt und was die Bremse mir gibt. Und wenn da nichts ausfällt, dann weiß ich, ich kann mich nicht drehen. Das heißt, du gehst da rein und weißt einfach, ja, das funktioniert jetzt. Und das hast du halt mit dem, ja, mit dem G27, G29 Thrustmaster einfach nicht. Das ist einfach immer so eine minimale Lotterie. Nichts Großes, aber es ist auf jeden Fall da. Also, ja, das ist einfach so eine Geschichte. Viele glauben, dass die Hardware alles ausmacht und wenn man die Hardware nicht hat, dann ist es nichts. Aber das ist einfach nicht so. Man muss nur dann upgraden, wenn man wirklich noch mal ein bisschen mehr rauskitzeln möchte und sich noch ein bisschen wohler fühlen möchte.
Ja, also da kann ich auf jeden Fall so beistimmen. Also bleibt mir ja eh nichts anderes übrig. Ich bin ja nur halb so schnell wie du. Nein, aber was halt wirklich so ist, wenn du die Konstanz haben willst, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich habe ja auch mit dem G27 angefangen, bin dann auf die V2 auch umgewechselt, auf die Base und auf die Pedale und musste sagen, ich wurde konstanter, nicht schneller, aber konstanter und das Gefühl ist halt nochmal was anderes. Also allein diese Unterschiede zwischen einem Zahnrad und einem Riemen, das ist genauso, wenn du von der V2 das erste Mal auf einen Servomotor, auf einen klassischen Servomotor umsteigst. Da merkst du auch, dass das nochmal ein ganz anderes Gefühl ist, was vielleicht dann auch so ein bisschen mehr Richtung Auto geht, logischerweise, und dadurch vielleicht ja auch nochmal ein bisschen mehr Sicherheit gibt, weil wenn du selbst Auto fährst und dann dieses Lenkgefühl eher Richtung Auto hast, vielleicht hängt es damit auch nochmal zusammen, ich weiß es nicht.
Ja, also die Bremse fühlt sich zwar nochmal deutlich anders an als im echten Auto, das schon, aber klar, wenn du einfach mehr Druck hast, dann fühlst du dich auch einfach wohler. Ja. Und ich weiß noch, der Moment, bei dem ich wirklich von G27 auf nur, ich sag mal nur in Anführungszeichen, die Fanatec V2 Base gegangen bin. Ja. Ich hatte mir damals alles auf einmal gekauft, das heißt das Rig, den PC, die Pedale und das Lenkrad. Und ich weiß noch ganz genau, als ich das Rig zusammengebaut hatte und das erste Mal Auto gefahren bin auf iRacing mit dem Fanatec-Lenkrad, ich dachte mir, reißt es die Arme ab. Also, ich bin vom G27 gekommen, ich hatte da teilweise kein Force-Feedback und dachte mir, oh mein Gott, wie soll man damit fahren? Und dann aber nach 2 Wochen ist es komplett weg und man fühlt sich einfach wohl. Und dann ist dieser Sprung zu einem Direct Drive nochmal da, ist zwar nicht ganz so krass, aber der ist nochmal da und man denkt sich, wow, man merkt schon den Unterschied auf jeden Fall, ja. Also es ist schon was anderes.
Ja, es ist halt ein anderes System dahinter und es macht aber auch Spaß. Also das Schöne ist ja, dass du die verschiedenen Möglichkeiten hast. Für jeden Geldbeutel ist auf jeden Fall was dabei. Was mich jetzt noch interessieren würde, fällt mir gerade ein, wenn wir so schon im technischen Bereich sind, die 144 Hertz des Monitors. Was sagst du dazu? Also diese Herzzahl und das muss so sein und da ist man ja wesentlich schneller unterwegs. Was ist da dein Standpunkt zu?
Also ich bin 4 Jahre lang mit einem einzigen Monitor mit 60 Hertz gefahren. Mhm. Hatte dann die Möglichkeit auf der Simracing Expo mal Triple Screen 144 Hertz zu testen. Da einfach meine Teamkollegen das hatten und das aufgebaut hatten sozusagen. Und ich hatte halt auf den ersten Blick absolut keinen Unterschied gesehen. Ich habe zwar, als sie mir dann erklärt haben, was da jetzt genau anders ist auf der Strecke, dann erkannt, okay, gut, das ist jetzt der Fall, aber ich habe es nicht wirklich gesehen. Jetzt, nach viereinhalb Jahren iRacing, habe ich mir dann Triple Screens zugelegt, letztes Jahr, irgendwann im Beginn, ja, so April, das war ja ungefähr ein Jahr her. Jetzt habe mir die zugelegt, 144 Hertz. Und wenn ich jetzt auf meinen vierten Monitor schaue, der 60 Hertz ist, und da ein Video abspiele, zum Beispiel, dann fällt mir das sofort auf. Dann ist es wirklich ein krasser Unterschied zwischen 144 Hertz und 60 Hertz. Das heißt, wenn man von 60 Hertz kommt und auf 144 Hertz geht, dann schaut das erstmal kaum anders aus, außer man ist es irgendwie schon mal gewohnt gewesen, 144 Hertz zu haben. Mhm. Aber wenn man von 144 Hertz auf 60 Hertz geht, dann spürt man den Unterschied. Und ich glaube, dass es wirklich auch wichtig ist, vor allen Dingen im Sim-Racing, wo alles sehr schnell abläuft und wo jede Millisekunde zählt, dass es da wichtig ist, dass man auf einer guten Taktrate beim Monitor sitzt und genauso auch auf hohen FPS im Spiel.
Das sind halt alles so Punkte, die viele von außen gar nicht so mitbekommen, selbst in der Sim-Racing-Szene. Aber das war auch so ein schönes Thema, was ich in dem Podcast mit den Jungs von G2 bzw. Red Bull hatte. Da ging es auch um dieses Thema 144 Hertz. Und viele verstehen halt nicht, dass es doch gewisse Dinge gibt, die Sim-Racing nochmal von anderen Punkten abhebt. Ne? Also von anderen Games, von anderen E-Sports-Titeln. Und ja, wobei im E-Sports ja diese 144 Hertz bei Shootern und sowas ja auch gern gesehen sind. Also da.
Ja, und da sind sie auch wahrscheinlich sogar noch mal ein bisschen wichtiger. Ich habe mal so ein Vergleichsvideo gesehen, wo Profi-Counter-Strike-Spieler einmal auf 60 Hertz, einmal auf 144 und einmal auf 240 Hertz spielen sollten. Und da wurde dann die Reaktionszeit sozusagen gemessen und wie viele Schüsse wirklich angekommen sind. Und man hat wirklich gesehen, umso höher die Herzanzahl war, umso mehr haben die getroffen. Also zum Beispiel ein Shroud, der hat bei 60 Hertz kaum was getroffen, ist auf 144 gegangen, hat 500% mehr getroffen und dann nochmal auf 240 Hertz, wo er auch nochmal ein bisschen mehr getroffen hat. Aber es war jetzt nicht so ein krasser Unterschied wie 60 auf 144 Hertz. Aber das war schon krass zu sehen, ja.
Es ist wie in jedem Sport. Wenn du laufen gehst, brauchst du gescheite Laufschuhe, die für das ausgelegt sind, was du machst. Wenn du Fahrrad fährst, brauchst du das richtige Fahrrad, um genau deinen Sport zu machen. Es gibt ja zig verschiedene Arten von Fahrrädern und im Simracing oder im E-Sports brauchst du halt auch dein Sportequipment, wenn man das so sieht. Ne?
Also ganz
halt,
genau.
Muss halt wirklich drauf ausgelegt sein. Und das finde ich halt interessant, dass der Weg halt dahin geht und viele sich jetzt auch darauf fokussieren, auch damit sehr, sehr viel beschäftigen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass irgendeine Szene oder eine Community sich dann so weit damit beschäftigt, dass das immer weiter vorangetrieben wird. Und das zeigt halt auch, dass wir uns in einem relativ professionellen, auf einer relativ professionellen Ebene mittlerweile befinden.
Ja, auf jeden Fall. Und das nicht nur bei der, ich sag mal, Speerspitze, sondern auch bei Einsteigern, bei Leuten, die einfach nur zum Hobby fahren, aber trotzdem natürlich die Competition sehen. Man merkt einfach immer mehr Fragen nach, was genau muss man machen und was ist besser und so weiter. Also man merkt, es geht in die richtige Richtung, ja.
Achtung, jetzt können wir eine mega Überleitung machen, aber nicht nur Hardware ist natürlich wichtig, sondern wenn du in der Software unterwegs bist und Rennen fährst, dann brauchst du natürlich auch gegebenenfalls ein gewisses Setup. Das war eine super Überleitung, oder?
Das ist eine super Überleitung, ja, die gefällt mir.
Ja, wir hätten jetzt auch noch ein bisschen weiter darauf eingehen können. Ich glaube, das wird sich eh ein bisschen noch mittragen über den Podcast. Apropos Setups. Harter Cut, aber trotzdem irgendwie eine passende Überleitung in diesem Moment. Du bist ja nicht nur mit einer der Besten aus dem iRacing-Bereich als Fahrer, sondern du hast mit ein sehr, sehr interessantes Projekt gestartet, welches gerade auch den Anfängern oder Einsteigern dazu dient, sich ein bisschen besser zurechtzufinden, was das Thema Setup angeht und auch mit dem Thema beschäftigt, wie werde ich schneller, also die Pure Driving School. Wie kam es dazu? Die gibt es jetzt auch schon ein bisschen länger. Wie war das im ersten Moment, oder vom ersten Gedanken, wie kam der und dann bis zur Umsetzung? Das wäre für mich nämlich jetzt mal ein ganz interessantes Thema.
Ja, ist auch ein interessantes Thema. Also wir haben ja Nächte im Teamspeak verbracht, wo wir einfach nur ja uns Videos angeschaut haben oder wo wir nochmal über Rennen diskutiert haben, über Autos und so weiter. Und dann kam es halt zu dieser einen Nacht, wo wir uns überlegt haben, ey, es wäre doch mal gut, wenn es eine Seite geben würde von uns, wo die Leute sich das runterladen können, was wirklich, wirklich gut für sie ist. Und da haben wir dann über solche Dinge wie Setups für die verschiedenen offiziellen iRacing-Serien gesprochen, über Hotlap-Videos zu jeder einzelnen Woche und haben uns gedacht, dass das doch auch natürlich ein Geschäftsmodell ist, was gut funktionieren kann. Und das war so um den Jahreswechsel 2017 auf 2018. Ich weiß nicht genau, ob es vor dem Jahreswechsel oder nach dem Jahreswechsel war. Wir haben auf jeden Fall erst nach dem Jahreswechsel angefangen, die Webseite ins Leben zu rufen. Mhm. Und das ging prinzipiell von wieder Patrick Pichler und mir aus. Wir haben ja darüber viel diskutiert gehabt und haben überlegt, ja, was können wir machen, wie können wir es machen. Es gab zu dem Zeitpunkt ja schon die Virtual Racing School, die das schon, ich weiß nicht, 3-4 Jahre lang gemacht hatte. Die hatten sich aber mehr auf den Bereich Telemetrie und Driver Analysis fokussiert. Und bei uns soll es wirklich darum gehen, weil wir halt grundsätzlich sagen, ja, Telemetrie ist wichtig. Mhm. Du kannst damit das letzte Zehntel, die letzten 2 Zehntel finden. Alles andere ist aber definitiv nicht in der Telemetrie findbar, sondern rein in Replays, Hotlap-Videos, Setups und so weiter. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir möchten uns darauf fokussieren und haben dann sozusagen komplett aus Eigeninitiative im Januar 2018 angefangen, die Webseite nach und nach irgendwie aufzubauen. Wir hatten beide, er hatte so ein bisschen Ahnung von Programmieren, ich hatte ein bisschen Ahnung von Grafiken erstellen und Texte schreiben. Und dementsprechend hat es gut zusammengepasst und wir haben dann fünfeinhalb Monate die Webseite eigenhändig programmiert, dazu auch WordPress genutzt, aber viel auch eigen gemacht, PayPal integriert und so weiter. Nach 5,5 Monaten haben wir dann am 9. Juni 2018 die Seite online gestellt. Im Moment sind wir ein Team aus 20 Leuten, sogar ein bisschen mehr. Angefangen haben wir ausschließlich mit Leuten aus dem Pure Racing Team, aus dem ehemaligen Pure Racing Team. Die meisten sind davon auch noch dabei. Mhm. Ist auch einfach mega, dass wir da so viele Leute hatten. Im Prinzip war es die perfekte Ausgangssituation, weil wir eben die guten Fahrer, die professionellen Fahrer schon im Team hatten, die jetzt mit uns zusammen, wir sind ein Unternehmen, die mit uns zusammen jetzt das Ganze aufgebaut haben, über Jahre schon machen und immer noch dabei sind. Das ging dann am 9. Juni 2018 los. Mittlerweile sind es schon fast 2 Jahre, also die Zeit vergeht schnell. Wir haben einen guten Kundenstamm aufgebaut, entwickeln uns stetig weiter, haben angefangen mit 18 verschiedenen Strecken und Autokombinationen. Mittlerweile sind es über 30. Ich glaube, wir sind bei 33, 34. Wir kümmern uns um die ganzen Special Events. Jetzt ist ja auch wieder Zeit fürs Nürburgring 24er. Dafür gibt es dann auch wieder Setups und Daten. Und dazu haben wir dann noch Personal Coaching. Das heißt, die meisten Leute, die auch bei uns die Setup-Packages, so nennen wir das, für die verschiedenen Autos machen, die machen auch dann noch Personal Coaching-Sessions mit Leuten, die sich dafür eintragen. Wir haben jetzt noch dazu, da ich YouTube-Videos mache zu iRacing, haben wir noch eine ganz frische, gestern eigentlich erst, die Video-Tutorials eingefügt, wo Leute ganz kostenlos einfach auf unsere Seite gehen, sich Tutorials anschauen können. Zum Beispiel gibt es jetzt ein Tutorial über einen Pitstop, wie man den so schnell wie möglich macht, auch wenn man denkt, dass man keine Zeit gewinnen kann. Man kann ziemlich viel Zeit gewinnen. Ein Projekt vor rund 2 Jahren gestartet, mittlerweile ziemlich groß geworden und arbeiten auch zusammen mit verschiedenen echten Rennfahrern und ja, es ist eine krasse Entwicklung, wie man so oft hört von Leuten, die irgendwelche Unternehmen aufgezogen haben. Ja. Dass es einfach irgendwann passiert. Genauso ist es hier auch gewesen. Es gibt niemanden, der sich hinsetzt, nee, das muss genauso sein und am Ende wird es dann so ausschauen. Es ist eine Riesenentwicklung und es ist einfach, ja, richtig, richtig cool Part von oder Teil von sowas zu sein.
Ja, mein Profi-Tipp für Boxenstops, weil ich gestern die Erfahrung gemacht habe, Pit-Limiter einmachen.
Echt, ja?
Ja, ja. Beziehungsweise ich bin ein bisschen Nesca gefahren und die hatten ja haben kein Pit-Limiter, die in der Rookie-Klasse, die Stockcars, und bin dann halt rausgefahren, Black Flag, reingefahren, wieder losgefahren, wieder Black Flag.
Oh Gott.
Ja, ja, weil ich es einfach nicht gewohnt bin.
Einmal ja, ich finde es in den Nascars aber auch ultra schwierig. Also in jedem Oval-Auto finde ich es echt schwierig, da auf der ja, richtigen Geschwindigkeit zu bleiben.
Ja,
ja, ist nicht einfach.
Ja, man muss ja dazu sagen, das Pure Racing Team hat ja auch sehr, sehr viel, wenn wir jetzt noch bei der Pure Driving School sind, das Pure Racing Team hat sehr, sehr viel auch zu den Reglements der einzelnen Communities beigefügt, weil ihr natürlich so clever wart, und das muss man natürlich jetzt auch, das ist gar nicht böse gemeint, ganz wichtig, sondern das ist eher anerkennend gemeint, ihr habt das Reglement als einer der wenigen Teams wirklich ganz genau damals auch gelesen, zum Beispiel in der DSTM, und habt halt geguckt, was ist machbar, was ist nicht machbar, und habt dann, wie es in jedem Motorsport so üblich ist, die Regeln zu euren Gunsten genutzt.
Ja. Das ist ja, ja, das, ja. Das war unser Weg, ja, so schnell wie möglich am Ziel anzukommen, ohne in Crashes verwickelt zu werden oder so, ja.
Ja, ja, eben. Und das fand ich halt immer faszinierend, auch wenn das viele in der Community nicht so gemocht haben. Aber auf der anderen Seite, wer das Reglement liest, ist ja tatsächlich ganz am Anfang noch so gewesen. Oder was heißt am Anfang vor, ja, gut, ja, was sagen wir, so 2015, so 5, 6 Jahre her. Da haben die Leute nicht unbedingt das Reglement gelesen. Ich glaube, heute machen es viele immer noch nicht. Die fahren halt einfach und fragen dann. Aber wenn du halt dich mit einem Thema beschäftigst und das Reglement liest, dann weißt du halt auch, was du machen kannst und kannst dir daraus Vorteile erschaffen. Und das fand ich halt auch immer sehr, sehr bemerkenswert. Muss ich ehrlich nochmal jetzt hier gestehen. Fand ich immer
wirklich genial. Das ist halt dieser kompetitive Anreiz, dass man einfach gewinnen möchte. Also jeder bei uns im Team auch heute noch will gewinnen. Es gibt niemanden, der da sitzt und sagt, nee, ich bin jetzt mit dem dritten Platz zufrieden. Außer wir fahren jetzt wirklich in der Weltmeisterschaftsserie im Porsche eSport Supercup. Ja. Und da ist einfach die Competition so groß, dass man sagt, ey, wenn ich da auf dem Podium lande, dann ist es ein Riesenerfolg. Ja, aber grundsätzlich will man trotzdem einfach gewinnen und das Beste machen. Und dann dazu gehört einfach das Reglement.
Ja, nochmal zurückzukommen jetzt auf die Driving School. Du sagtest, ihr seid nicht mehr nur noch die Pure-Fahrer, sondern da sind auch andere dabei. Wie ist das denn, wenn ich jetzt sagen möchte, hey, ich bin mega gut, ich würde gerne bei euch Coach werden. Wie kann ich das werden und wie läuft so ein Coaching denn ab, so ein 1:1-Coaching?
Ja, also zur ersten Frage, es gibt grundsätzlich ja viele Leute, die uns anschreiben und sagen, hey, wäre ich nicht was für euch? Dann läuft es meistens so ab, wir bekommen eine E-Mail oder eine Nachricht auf Discord oder Facebook oder Instagram. Und dann schauen wir uns die Leute an, schauen, was für ein iRating haben die, wie viele Rennen fahren die so, was ist so die Finish-Quote, was ist die Top-5-Quote und in welchem Auto sind die halt relativ stark oder eben nicht so stark. Und wenn es dann passt, dann geht's in so ein zweites Gespräch und wir schauen uns an, ja, kann man mit der Person reden? Das ist ziemlich wichtig für uns, weil es bringt nichts, wenn wir jetzt jemanden haben, der zwar schnell ist auf der Strecke, aber im Endeffekt niemandem was vermitteln kann. Mhm. Dann geht es so ein zweites Gespräch und dann geht es immer so weiter und dann sagt man, okay, nee, du passt bei uns ins Team, wir machen das genau so. Und dann ist derjenige sozusagen Coach bei uns. Also das jüngste Beispiel dazu ist eigentlich jetzt jemanden, den wir für Short Tracks im Oval haben. Das ist der James Curl. Mhm. Der hat mich persönlich angeschrieben und hat gesagt, hey, ich bin im Oval momentan der zweithöchste mit dem iRating. Der hat jetzt auch über 10.000 im Oval. Der hat mich angeschrieben, hat gesagt, hey, wäre ich nicht was für euch? Und dann ging es eben genauso, wie ich es gerade erzählt habe, dahin. Aber meistens ist es wirklich so, wir schreiben die Leute an, weil nicht jeder kennt uns, nicht jeder weiß, was wir machen. Mhm. Dementsprechend suchen wir uns meistens die Leute raus für ein gezieltes Auto. Also so hat es zumindest angefangen mit allen, die wir noch später hinzugefügt haben. Also, aber so ein Personal Coaching, ja, sag deine Frage ruhig.
Also ich habe wirklich dann einen Coach, der sich auf ein Auto spezialisiert hat, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ja, also grundsätzlich ist es so, wir haben bei uns aus dem ehemaligen Q-Racing-Team, jetzt Team Redline, natürlich Fahrer, die können sich in GT3-Auto reinsetzen, in GTE-Auto reinsetzen, die haben Erfahrungen in diesen GT-Autos. Dann ist es so, okay, jetzt, ich kann zum Beispiel jetzt auch einen BMW M8 coachen, ich kann aber auch einen Audi R8 coachen. Das ist jetzt kein Problem, weil ich habe die Erfahrung. Aber dann gibt es auch Leute wie zum Beispiel eben gerade den James Curl aus dem Oval, der ist eben auf diese Short Tracks spezialisiert. Das heißt, wenn jemand ein Coaching für Short Tracks möchte, dann geht er natürlich auch zum James. Jetzt haben wir jemanden, der spezialisiert sich auf die V8s, der Forsan, der fährt auch in den V8 Scops. Der macht halt eben nur die V8s. Das heißt, wenn jemand kommt und möchte ein V8-Coaching haben, dann geht er natürlich auch zu denen, zu ihm. Also es kommt immer drauf an, welches Auto kann man gut oder welche, ja, komplette Klasse kann man einfach gut. Also wir geben niemandem ein Coaching mit jemandem, der einfach keine Ahnung von dem Auto hat oder wenig Ahnung. Das macht einfach keinen Sinn. Und dann zu deiner zweiten Frage, wie so ein Coaching abläuft. Also grundsätzlich, man stellt eine Anfrage bei uns auf der Webseite, bekommt derzeit nach, ich sag mal, 3 bis 4, manchmal auch 5 Tagen eine Antwort, weil wir einfach absolut überbucht sind. Es ist Wahnsinn derzeit. Bekommt eine Antwort und dann geht's halt so um das Thema, okay, du möchtest das und das Auto fahren für die und die Serie oder es gibt vielleicht eine Liga, in der du fährst und dafür brauchst du das Coaching. Und dann macht man einen Termin aus, man trifft sich zusammen bei uns im Discord. Und was ziemlich gut ist, durch diese, ich sag mal, nicht diesen Livestream, aber durch die Bildschirmübertragung, die man bei Discord auch hat, kann man jemand anderem auch zeigen, was man selbst gerade in dem Moment gemacht hat, ohne wirklich in die Telemetrie reinzugehen und aus dem Spiel rauszugehen und vielleicht einen Teamviewer zu nutzen oder so. Das ist ziemlich gut. Das heißt, man geht zusammen am Anfang auf die Strecke, man fährt selbst als Coach eine Referenzzeit oder 2, 3 Referenzrunden und schaut sich dann an, was macht der andere eigentlich auf der Strecke und gibt ihm eben Tipps. Sobald jemand Fragen hat, werden die Fragen natürlich so gut wie möglich beantwortet. Wir haben dann 2 unterschiedliche Pakete. Einmal das Basic Beginner-Coaching, wo es wirklich nur darum geht, okay, wo auf der Strecke verliere ich Zeit? Was mache ich beim Bremsen falsch? Was mache ich beim Gasgeben falsch? Bin ich zu viel am Lenken, zu wenig am Lenken? Und dann haben wir noch das Premium-Coaching, wo es darum geht, okay, ich habe das und das Problem mit dem Auto. Ich fühle, dass in der Kurve irgendwas nicht ganz funktioniert. Was kann ich dann noch am Setup ändern? So ein Coaching gibt es dann eben auch. Und dann geht, je nachdem, wie lange das Coaching geht, zwischen 1 und 2 Stunden, geht es halt wirklich darum, rauszufinden, was macht derjenige genau falsch. Ich kann ihm jetzt nochmal durch die Discord-Bildübertragung zeigen, okay, was mache ich da genau anders als du? Und wir haben eine Erfolgsrate von 99,99%. Also jeder, der bei uns ein Coaching nimmt, hat sich am Ende verbessert. Egal, ob es derjenige mit 7000 iRating ist, der sich um 1 Zehntel verbessert hat, oder derjenige mit 1000 iRating, der sich um 3, 4, 5 Sekunden verbessert hat. Also wir haben alles schon gehabt.
3, 4, 5 Sekunden, das ist natürlich extrem viel. Auf jeden Fall ein unglaublich spannendes Projekt. Ja, gerade jetzt, glaube ich, ist das auch nochmal ziemlich, wie du sagst, nochmal am Steigen. Gerade jetzt, wo so viel Werbung generell für Simracing gemacht wird, ob im Positiven oder auch ein bisschen, wo man gewisse Sachen skeptisch sehen muss, kann ich mir schon vorstellen, dass ihr nochmal mehr Zuwachs bekommt. Es kommen mehr Leute in Simracing rein. Ich meine, wer mit iRacing jetzt anfängt, der sieht auf der linken Seite im Service dann ab und zu auch euren Banner mit dir drauf.
Und auf der rechten Seite. Ja, ganz neu. Ja, seit 2 Tagen erst.
Ah, okay. Ja, also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass da im Moment einiges zu tun ist. Ja,
auf jeden Fall. Also wir sehen ja auch die iRacing-Anmeldezahlen, die gehen derzeit wöchentlich um ein paar Tausend nach oben. Ja. Es ist der Boom beginnt so ein bisschen. Ich will nicht sagen, dass wir schon am Höhepunkt sind, aber er beginnt so ein bisschen. Und wir sehen das auch auf jeden Fall bei uns. Also klar, die Werbung macht auch noch den größten Teil aus, aber es steht dick am Wachsen und wir bekommen so viele Coaching-Anfragen, dass wir da gar nicht hinterherkommen.
Kriegt ihr eigentlich auch Coaching-Anfragen von Motorsportlern, die ja im Moment sehr, sehr vermehrt in das ganze Thema Simracing hineingehen? Oder sind die
vereinzelt?
Eher so, okay.
Ja, vereinzelt. Meistens schreiben die einen dann aber persönlich an und sagen, hey, ich habe das und das Problem, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen helfen oder mit dem Setup oder so. Das gibt's auf jeden Fall, ja.
Ja, also kann man das schon vorstellen, weil auch wenn wir sehr, sehr viele Schnittpunkte haben, ist Simracing halt doch noch mal was anderes als Fahren auf einer realen Strecke. Ne?
Also. Ja, es ist noch mal ein bisschen was anderes. Man muss noch mal ein bisschen mehr deutlich ins Detail gehen und nicht einfach nur, was heißt nicht einfach nur, aber man muss wirklich, da die Competition so knapp ist hier und so gut, muss man einfach wirklich das letzte Zehntel suchen und finden. Und das ist einfach das, was schwierig im Simracing ist, vor allen Dingen mit, ohne G-Force, ohne die Fliehkräfte, die man hat. Es ist auf jeden Fall was anderes. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wir haben jetzt mit Max Verstappen da den Kontakt und sozusagen unseren Teamkollegen, der sowohl im Simracing als auch im echten Leben einfach ultraschnell ist. Also der hat sich, nachdem das Spa 24er war, in 2019 dahingesetzt, hat sich auf fast 8000 i-Rating hochgefahren und ist innerhalb von einem Zehntel mit den Top-Fahrern von uns. Also es ist, also anscheinend gibt es da schon den Zusammenhang, dass man sagen kann, okay, jemand, der halt wirklich, wirklich auf einem hohen Level in echt fährt, der auch sich die Zeit nimmt für Simracing, der da auch einfach dann vorne mitfährt. Ohne Probleme.
Ich denke, die Zeit ist halt nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, natürlich. Ja.
Das legendäre 24-Stunden-Rennen in Spa mit Norris. Ja. Wie war das eigentlich für dich? Man hat ja dann so mitbekommen, dass ihr da schon ein bisschen in Panik geraten seid.
Ja, gut. Das Ende war natürlich spannender denn je. Und wenn da natürlich einfach mal im Hintergrund die Metallteile auf den Boden fallen beim Bremspedal vom Max, dann geht natürlich einem erstmal der Schauer so über den Rücken. Aber im Endeffekt hat er es auch da wieder mega abgefangen. Also er konnte nicht bremsen, ist sozusagen auf der Cable Straight bei 230, 220 km/h. Und was machst du dann, ohne das Auto in die Wand zu hauen, um es abzubremsen? Und dann fängt er an, auf der Geraden links und rechts zu wirklich richtig krass einzulenken, sodass das Auto in so einen minimalen Drift kommt und sozusagen langsamer wird. Dann kommt er vorne aufs Gras und versucht das Auto wieder so in einen 180-Grad-Dreher reinzubekommen und bringt das Auto dann am Ende irgendwie zum Stehen, sodass er zur Box zurück kann und dann nochmal losfahren kann. Na, Lando ist dann weitergefahren, ja. Aber also auch da wieder einfach die beste Reaktion gehabt, die man haben konnte. Auch wenn man denkt, dass das Rennen jetzt einfach vorbei ist, weil er kommt nicht zur Box zurück. Er wird jetzt wahrscheinlich in die Mauer reinfahren. Aber nee, es war einfach nicht so, sondern er hat das Auto gut abgefangen und wir konnten dann trotzdem das Rennen noch gewinnen.
Was sicherlich jetzt auch viel interessiert, wie war die Vorbereitung? Gerade wenn du zwei Formel-1-Fahrer im Team hast, die natürlich auch ihre Berechtigung dort haben und mega schnell sind und wahrscheinlich auch in Zukunft da noch einiges erreichen werden. Und dann mit den klassischen Simracern, wie mit dir. Wie war da die Kommunikation? Wie war der Austausch? Wart ihr da auf einer Ebene? Wart ihr vielleicht eher so die Tippgeber? Und wie war das Training gemeinsam mit den beiden?
Ja, also wir hatten, ich glaube, rund zwei, drei Wochen vor dem Rennen die Nachricht von Dom Duhan bekommen, der Leader sozusagen oder der Chef von Team Redline ist, ob wir nicht Lust hätten, mit Max Verstappen und Lando Norris zusammenzufahren. Also da ging es um Max wenig und mich. Mhm. Und wir haben gesagt, ja, warum nicht? Haben kurz diskutiert, ja, auf jeden Fall, da hätten wir auf jeden Fall Lust drauf. Und dann ging es so, ja, rund eineinhalb Wochen, eine Woche vor dem Rennen los, dass wir dann, weil nebenbei war ja auch die F1-Saison, also viel Zeit ist auch nicht. Und dann ging es dann halt eben los, dass wir auf dem Discord dann zusammen mit dem Max Verstappen und mit dem Lando Norris auf Trainingsserver gegangen sind. Es war, also wir waren alle auf einer Ebene. Es war nicht so, dass man sich jetzt total komisch gefühlt hat, weil man jetzt auf einmal einen Lando Norris oder einen Max Verstappen am Mikrofon hatte. So war es überhaupt gar nicht, weil im Endeffekt kommen die ja zu uns. Die kommen ja zu uns und fahren die Simulation. Also ja, genau. Man hat sich auf eine Ebene gefühlt und klar, am Anfang ging es dann wirklich darum, die auf Pace zu bringen. Lando Norris war schon länger auf iRacing, deswegen wusste ich, der ist innerhalb von zwei Zehntel mit uns, gar kein Problem, kriegt er auf jeden Fall easygoing hin. Und der Max Verstappen war halt so ein Ding, okay, weiß man nicht so genau. Er war zwar schon länger bei iRacing, hat aber nie irgendwie offizielle Rennen gefahren, sondern ist er einmal, glaube ich, bei Bathurst 12-Stunden-Rennen gefahren Und ansonsten hat er sich auf R-Faktor konzentriert gehabt. Mhm. Und deswegen ging es darum, okay, wie mache ich ihm jetzt klar, dass er das und das machen muss? Und er hat auch viel nachgefragt. Also es war nicht so, dass es alles von uns auskam, sondern er hat gefragt, okay, was muss ich da genau machen? Und schick mir doch mal die Telemetriedaten oder nimm mal deine Runde auf und lade die auf YouTube hoch und zeig mir, was ich da genau machen muss. Und so ging es dann halt dazu, dass er innerhalb von einer Woche innerhalb von ein paar Zehntel von uns war. Also ich glaube, er war so 3-4 Zehntel hinten dran. Mhm. Das war aber total ausreichend, weil wir hatten einen Max, wir hatten einen Lando, wir hatten mich, also Max Wenig meine ich jetzt, uns drei, die innerhalb von 2 Zehnteln waren, und wir konnten die Pace setzen, und dann ist der Max reingekommen und hat einfach seine Runden abgespult und hat das Auto nicht weggeworfen. Er ist zwar sehr aggressiv gefahren, merkt man auf jeden Fall, wo er herkommt, sehr aggressiv gefahren, auch im Verkehr, aber das Auto nie gedreht, er hat das Auto nie in die Wand geworfen, bis wirklich zu den letzten 20 Minuten, wo dann das Bremspedal auseinandergefallen ist. Aber ansonsten hat es wunderbar funktioniert und wir waren alle mega happy. Und das war sozusagen der erste kleine Stein, der sozusagen gelegt wurde auf dem Weg hin zum, ja, wir werden jetzt Gesamtteam Redline am Ende. Ja.
Ja, man muss ja sagen, das ist ja vielleicht sogar eine kleinere Ausnahme, wenn man sich das so anhört, dass sich ein Motorsport-Profi tatsächlich komplett ernsthaft mit dem Thema Simracing auseinandersetzt. Vielleicht auch ein Weg in die richtige Richtung, gerade auch für die Simracer, dass das Ganze nochmal professioneller wird mit hier wirklich, ich will die Runde analysieren und so weiter und so fort. Das ist ja das, was ihr auch in eurem Tagesgeschäft prinzipiell macht mit der Driving School. Aber wenn man sich jetzt in der aktuellen Lage so das Ganze anschaut, steigen natürlich auch viele aus marketingtechnischen Gründen da ein, aber sehen halt da nicht die Ernsthaftigkeit, wie zum Beispiel ein Lando Norris oder ein Max Verstappen dahinter, die ja schon vor dem ganzen großen Hype in der Materie unterwegs waren. Also so habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Das stimmt absolut. Und was ich halt total krass finde, ist, dass ein Max Verstappen zu so einem Rennwochenende geht bei der Formel 1 oder jetzt auch zu den Testtagen in Barcelona gegangen ist und am Abend der Abreise wieder zu Hause ankommt in Monaco und sich in den Simulator reinsetzt und sagt, geil, ich kann jetzt endlich wieder Simulator fahren. Das ist halt sowas total Krankes. Also wir haben da, er ist mittlerweile jeden Tag bei uns im Teamspeak. Wir sprechen jeden Tag mit ihm, er fährt, ich glaube, jeden Tag eigentlich Simulationen. Er fährt fast jeden Tag offizielle Rennen zusammen mit uns. Und der freut sich einfach, wenn er endlich in seiner Simulation sitzen kann und nicht mit irgendwelchen Medien in Kontakt ist und irgendwo Shootings machen muss oder irgendwo warten muss, dass er endlich ins Auto kann. Und das ist halt einfach, ja, das ist total krank. Ja.
Es ist halt doch so ein bisschen dann wieder, er ist ja auch noch nicht der Älteste, das ist dann vielleicht ein bisschen wieder die Normalität von diesem ganzen großen medialen Zirkus, den er halt in der Formel 1 hat, ne?
Back to the roots, absolut.
So einfach mal in seiner Altersklasse entsprechend unterwegs zu sein, so ja, blöd genau, es jetzt auch
einfach
klingt.
Mal, einfach mal Anfang 20 sein und nicht Ende 40.
Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und ich finde es generell wirklich unglaublich, dass die Jungs da auch so lang unterwegs sind schon. Und schade finde ich es auch, muss ich ehrlich sagen, dass den Medien das vorher gar nicht so aufgefallen ist. Ich meine, wer sich so ein bisschen mit beschäftigt, was die Jungs in der Freizeit machen, weiß, dass Lando und Max ja sehr, sehr viel auch im Vorhinein schon miteinander zu tun hatten. Aber in der Formel 1 zum Beispiel bei den Übertragungen war das nie irgendein Thema. Deshalb fand ich zum Beispiel auch, was war denn das? Kanada? War das Montreal? Das Duell, wo sie gegeneinander unterwegs waren? Das fand ich so extrem interessant, weil du weißt, dass sie sich halt privat auch gut verstehen, ne?
Ja, das stimmt, ja. Ich weiß nicht genau, was da mit den Medien war. Ich kann mir halt einfach gut vorstellen, dass die dachten, das interessiert halt einfach niemanden. Für die meisten, also ich bin so der Meinung, die Leute, die heutzutage Formel 1 schauen, das sind halt auch die vor 20, 30 Jahren Formel 1 geschaut haben oder auch vor 40 oder 50 Jahren. Und das ist halt einfach eine ganz andere Zuschauerschaft. Das wird sich dann im Laufe der nächsten Jahre dann auch komplett wieder ändern, weil es kommen viele neue, junge Leute dazu, die sind ja auch jetzt schon da. Ja. Und dementsprechend bewegt sich das alles von, ich bin der total seriöse Formel-1-Fahrer und wenn ich das und das nicht genau so sage, dann zieht mir jemand am Ohr. Und da geht's halt weg zu, hey, ich bin auch eine junge Person, genauso wie ihr, und wir können auch Sachen zusammen machen und sowas eben. Und
greifbar.
Wenn das, ja, genau, einfach mehr greifbar. So wie es jetzt bei uns auch ist im Team. Ja.
Und ich denke, das Besondere für die ist auch, dass sie nicht nur ein Fahrzeug fahren können, sondern dass sie halt auch einfach Fahrzeuge fahren, die sie in ihrem Job nicht fahren werden.
Ja, bestimmt ja. Auch, ja, wenn man sich da mal in einen Porsche reinsetzen darf oder in einen Audi, ja, ist schon mal eine gute Erfahrung, ja.
Apropos Audi, du durftest ja tatsächlich auch mal im realen Audi unterwegs sein auf der Strecke, wenn ich, oder?
Noch nicht, weil wir hatten ja gerade den Fall mit dem Virus.
Okay.
Und dementsprechend ist es noch nicht zustande gekommen, aber auf jeden Fall gewonnen mal, und also letztes Jahr, und ich denke auch noch, dass das eingelöst werden wird, aber ja. Noch nicht jetzt oder dieses Jahr.
Warst du mittlerweile schon in irgendeinem Fahrzeug unterwegs? Porsche zum Beispiel, da hast du ja auch schon das eine oder andere abgeräumt und hast ja auch einen guten Draht da in die Richtung.
Ja, Porsche steht noch aus, da habe ich auch noch einen Gutschein für so 2 Tage Test fahren. Aber ich war jetzt letztes Jahr mit World's Fastest Gamer 2 unterwegs in Kalifornien, in den USA, und durfte da auf den verschiedenen Rennstrecken so ein Midget, so ein Rennauto fahren mit ich glaube 600 Kilogramm, 200 PS. Also es ging schon gut ab. Und dann auf Strecken wie Laguna Seca gefahren oder auf so einer privaten Strecke, Thermal Club heißt es. Und das war echt mega. Also eine der besten Erfahrungen in meinem Leben.
Unterschied? Auf jeden Fall die Gehkräfte wahrscheinlich, ne?
Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mich das erste Mal in das Auto reingesetzt und ich habe mich gefühlt wie im Simulator.
Okay.
Ich bin aus dem Auto rausgestiegen und habe zum Sebastian Job gesagt, der ja auch einer der Top iRacer ist, und der war auch dabei, und ich habe zu ihm gesagt, ey, das fühlt sich an wie iRacing. Was soll ich? was ist denn hier los? Und es war wirklich Wahnsinn. Also ich habe mich zwar am Anfang nicht doof angestellt, aber es gab schon den Moment, wo ich auf Laguna Seca in die erste Kurve reingefahren bin und mich um 50 Meter verbremst habe, weil ich zu viel wollte. Das okay. kam schon vor, aber das kommt auch in iRacing vor. Ja. Und aber der Rest, die Gehkräfte sind da und man fühlt sich ein bisschen unwohl. Wir sind auch auf Willow Springs gefahren. Und wer Willow Springs nicht von Gran Turismo kennt, das ist eine sehr, sehr, sehr schnelle Strecke mit Highspeed-Kurven. Wo man zum Beispiel die letzte Kurve besteht daraus, dass man zumindest in dem Auto, in dem wir waren, ungefähr 20 Sekunden Vollgas fährt, dann kommt diese Kurve, man fährt Vollgas in die Kurve rein und die Kurve wird immer enger, 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 enger. Ah. Das heißt, man muss dann irgendwann in der Kurve bei 220, 230 abbremsen und darf aber nicht zu viel bremsen, weil sonst dreht es einen weg und es gibt keine Auslaufzonen. Also da ist Wüste. Das waren 40 Grad im Schatten, es ist Wüste nebendran. Und du bremst nur so ein ganz kleines bisschen, bist aber immer noch auf so 180 und fährst in die Kurve rein und dann geht's auf die Chassisgerade. Also da geht dir schon die Pumpe. Und es war halt einfach so heiß, dass die Autos so ein bisschen überfordert waren. Und dann gab es diesen einen Moment, wo ich auf der Chassisgeraden gefahren bin und plötzlich kam dann die Meldung bei mir im Dash, dass der Oil Pressure zu niedrig ist. Und ich weiß aber, oder habe es gehört von anderen, die auch dieses Problem schon im Dash hatten, auf einer anderen Strecke. Und denen wurde gesagt, wenn die Meldung nach 1-2 Sekunden wieder weggeht, dann ist das kein Problem. Jetzt war es bei mir so, dass ich die Meldung gesehen habe. Nach 1-2 Sekunden ist sie nicht weggegangen, also bin ich kurz vom Gas gegangen und auf einmal ist die Meldung weggegangen. Ich dachte, okay, top, sehr gut, weiter geht's.
Ja, okay, kann mich schon vorstellen.
Ich bin durch die erste Kurve durchgefahren und auf einmal höre ich hinten noch und ich dachte mir, okay, das war's jetzt. Hoffentlich kann ich irgendwie es zurück zur Box machen. Aber ich war erst in Kurve 1, die Runde ist über 1 Minute 30 lang und dementsprechend ist dann mir der Motor komplett abgesoffen. Der ist einfach ausgegangen, es hat gequalmt, es hat geraucht überall im Auto. Und ich war halt mitten auf der Strecke, ich konnte nichts machen. Und wir hatten jetzt keine Marshalls da, weil das war ein privates Training. Und dementsprechend habe ich es dann einfach oben irgendwo in Kurve 4 dann im Kiesbett abgestellt, beziehungsweise in der Wüste, und habe dann gewartet. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht einmal, wie man die Tür von diesem Auto öffnet, von innen heraus. Das heißt, ich habe da im Qualm und in einem Gestank gesessen, mit einer Angst, dass ich möglicherweise hier vielleicht irgendwie verbrenne oder so, weil ich einfach keine Ahnung hatte, wie diese Tür von dem Auto aufgeht. Ich wusste, wie ich das Auto fahren musste, weil es waren schon ein paar Tage, aber ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert. Das heißt, ich habe dann schnellerhand den Gurt gelöst, das wusste ich natürlich, wie es funktioniert, und habe dann geschaut, okay, wie mache ich die Tür jetzt von innen auf, weil dann gab es dann auch so einen kleinen Trick dafür. Und dann aber die Tür aufgemacht. Wir haben aber die Information bekommen, wenn das Auto nicht brennt, dann sollen wir im Auto sitzen bleiben, weil alle anderen sind natürlich noch vorbeigefahren. Das heißt, es ist super gefährlich. Es hat zwar geraucht, aber es hat nie wirklich Feuer gefangen. Das heißt, ich bin dann zwar mit einer offenen Tür im Auto gesessen, aber bin nicht ausgestiegen. Und dann ja abgeschleppt worden, 5 Minuten später. Und es war relativ, es ist was anderes, wenn man in iRacing mal in die Mauer fährt oder sich dreht und wenn man sich in echt da mal dreht. Also ich hatte dann auch am zweiten Rennen oder zweiten Trainingstag, es war auf dieser privaten Rennstrecke auch den Moment, wo ich in einer schnellen Rechts-Links-Kombination rechts auf den Curb gefahren bin und auf einmal hinten rechts einfach komplett den Grip verloren habe und mich dann so halb gedreht habe. Das sind halt einfach so Momente, das sind einfach so Momente, wo man merkt, man ist einfach wirklich im echten Auto. Wenn du in die Mauer einschlägst, dann bist du in dieser verdammten Mauer drinne. Und das spielt halt immer so eine kleine Rolle. Das heißt, wenn du das irgendwie ausblenden kannst, dass du möglicherweise einen Bein, einen Arm verlierst oder möglicherweise ganz drauf gehst, dann kannst du, glaube ich, das, was du im Simulator machst, sehr, 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 sehr gut und sehr präzise aufs echte Auto auch übertragen. Und das ist mir, glaube ich, auch am Ende echt gut gelungen. Und das war einfach mega, dieses Gefühl zu haben, ey, ich treffe hier die Kurven, es funktioniert alles, ich verbremse mich kaum, ich bin schnell, ich habe jetzt über 2 Wochen wahrscheinlich 2 Sekunden gefunden oder so. Also es ist schon was anderes, aber es ist echt nah dran und es macht Spaß.
Der Weg in den realen Motorsport aus deiner Sicht realistisch oder jetzt aktuell erstmal gar nicht abzusehen, was da kommt?
Ich mache mir jetzt seit 1-2 Jahren keine großen Gedanken mehr darum, ob das funktioniert oder nicht, weil das macht einen einfach nur fertig nach einer gewissen Zeit. Klar, mit World's Fastest Gamer 2 jetzt letztes Jahr, da hatte man dann schon das Gefühl, ey, ich könnte es irgendwie schaffen und es macht Spaß und ich will es auch. Aber auf der anderen Seite muss man einfach realistisch bleiben und muss sagen, ey, das kostet einfach eine Menge Geld. Und ohne jemanden zu haben im Hintergrund, der dich da sponsort oder ein Unternehmen hat, was einfach sagt, ja, ich habe das Geld und ich gebe es dir, funktioniert das einfach nicht. Ich könnte jetzt hingehen und könnte sagen, ja, ich nehme jetzt den Testtag da und gebe da mal meine 2.000, 3.000 Euro aus oder Ich finanziere mir mal selbst so eine kleine Einstiegsserie für, ich weiß nicht, 50.000 im Jahr und probiere es dann halt und schaue, ob ich gut bin. Aber ganz ehrlich, nur weil man das Geld hat und jetzt fahren kann, heißt es nicht, dass man die Pace hat von den Leuten, die vorne mitfahren. Weil die Leute, die vorne mitfahren, die machen das meistens ihr ganzes Leben schon. Ja. Und die sind einfach mit dem Auto vertraut, mit den Strecken vertraut. Man hat einfach weniger Chancen und das Geld aufzubringen, ich könnte jetzt auch sagen, ja, ich investiere jetzt die 20.000, aber ich mache es einfach nicht, weil ich einfach den Sinn dahinter nicht sehe. Dann nehme ich lieber das Geld und fliege in Urlaub 2-3 Mal oder so.
Das sind schöne Urlaube.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Es ist einfach ein total großes Risiko und ich denke jetzt wirklich die letzten 2 Jahre nicht mehr danach, ob es irgendwann mal klappt oder nicht, sondern ich mache einfach mein Ding, was mir super Spaß macht. Simracing macht mir Spaß, alles drum und dran. Das Streamen auf Twitch, Pure Driving School, Unternehmen zu leiten, macht Spaß. Und das mache ich einfach so lange weiter, wie es noch Spaß macht oder einfach wie es geht. Und wenn sich nebenbei noch was entwickelt, dann nehme ich es auf jeden Fall mit. Ansonsten mache ich mir da keine Gedanken drum.
Ja, bei der einen Seite investierst du 20.000 Euro und auf der virtuellen Seite bekommst du 20.000 Euro, wenn du gut bist.
Ja, so nach dem Motto, ja.
Ja, aktuell seid ihr in der Vorbereitung für den Porsche Cup.
Ja.
Auch wieder ein harter Break, aber passt auch in dem Moment, weil da ist ja auch eine ordentliche Summe, die jetzt da rausgehauen wird. 200.000 insgesamt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, oder? 200. Es wurde verdoppelt auf 200.000, ja.
Ja, im Moment glaube ich in iRacing somit das namenhafteste, was du im Road-Bereich gewinnen kannst, nachdem ja die World Championships nicht mehr gibt.
Ja, definitiv. Also es ist auch das Einzige, was jetzt noch da ist im Road-Bereich. Also jeder, der irgendwie auf dem höchsten Level fahren möchte und nicht nur nach Special Events gehen möchte, der versucht sich für den Porsche Supercup zu qualifizieren. Wobei wir ein Fahrerfeld jetzt von 40 Leuten sind. Also wir haben wie viele aktive Fahrer gleich? Ich glaube 80.000, die aktuell im Road-Bereich aktiv sind. Und wenn man da zu den Top 40 gehören möchte, dann gehört da schon ordentlich was dazu.
Auf jeden Fall. Wobei BMW ja auch noch diese 120er Variante Stimmt. hatte. Ja, da es gibt ja auch ja. noch ein bisschen Kohle zu gewinnen. Auch da seid ihr ja unterwegs und zwar auch gar nicht so unerfolgreich, muss man sagen. Ne?
Ja, bei also das erste Rennen gewonnen, ja, das okay. zweite Rennen Zweiter geworden. Also ja, hat gut angefangen. Und jetzt gibt es noch, ich glaube, drei weitere Rennen und dann hoffen wir, dass da auch das Beste bei rumkommt. Ja.
Wie siehst du das Thema, dass jetzt immer mehr reale Serien ihren Weg im virtuellen Motorsport finden, also im Simracing? Diese 1:1-Kopien beziehungsweise diese Abwandlung?
Ich finde, allgemeine Entwicklung finde ich gut. Ich finde, dass sie sich einfach nur ein bisschen mehr informieren könnten. Also ich habe das Gefühl, dass dann, ohne jetzt jemanden Bestimmtes nennen zu möchten, aber ich habe das Gefühl, da kommt jetzt ein Motorsportteam oder ein Autohersteller daher und sagt, wir möchten die Serie machen und ihr macht das bitte für uns. Mhm. Und ich finde, dass das einfach manchmal der falsche Ansatz ist. Bei Porsche hatte ich immer das Gefühl, die haben sich wirklich sehr, sehr, sehr krass damit auseinandergesetzt, okay, wie schaut die Szene genau aus? Mhm. Was machen die? Was machen die daheim? Wie können wir das umsetzen? Und ich kann mich noch genau an das Event in Leipzig erinnern, vor ja mittlerweile schon über einem Jahr, wo wir in beim Porsche-Zentrum waren. Und das war wirklich die erste Competition, wo wir mit einem richtig guten Equipment gefahren sind vor Ort dort gegeneinander. Und da dachte ich mir, ey, die wissen einfach, was sie machen. Und das war wirklich bis jetzt das Einzige, wo ich mir denke, okay, das ist echt gut. Bei allen anderen denke ich mir so, na, es ist so, ja, der Weg ist gut, aber bitte macht's noch mal so ein Team bei euch in der Firma auf mit 10 bis 15 Leuten oder können auch 5 oder 6 Leute sein, wo ihr wirklich Informationen zusammensammelt, wo ihr euch mit Leuten zusammensetzt, die sich in der Szene auskennen und wo ihr dann zusammen was aufstellt. Weil einfach nur hingehen zu iRacing und sagen, oder zu jeder anderen Simulation oder Spiel, sagen, wir möchten eine Serie haben, macht es doch mal bitte für uns. Und ich finde, dass das genau der falsche Ansatz ist. Weil diese BMW-Rennen, die sind da, man gewinnt ein bisschen Geld, aber man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass die so total da sind. Ich weiß nicht, es gibt einen Unterschied zwischen dem Porsche eSport Super Cup und den BMW-Events. Die sind so nebenbei, da weiß man, okay, eine Woche vorher, jetzt geht's wieder los. Aber man hat nicht dieses Championship-Feeling, man hat nicht das Feeling, dass es irgendwie sowas total ja, gut aufgezogen, es ist so wie eben der Porsche eSport Super Cup. Und es ist auch schon mit vielen anderen Serien passiert. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass sie sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Und aber ich bin mir sicher, dass es passieren wird. Es ist nur eben jetzt am Anfang nicht der Fall.
Da kann ich dir definitiv sagen, dass bei BMW im Hintergrund extrem viel auch auf die Community jetzt gegangen wird. Also was da im Hintergrund abläuft und so weiter. Leider sind auch viele Sachen, so sind meine Infos, nicht so zustande gekommen, weil das aus gewissen Gründen einfach nicht machbar und umsetzbar war, obwohl es aus seitens, wenn wir jetzt wirklich die unterste Community-Ebene nehmen, extrem interessant gewesen wäre. Also nicht nur für den Pro-Bereich, in dem du dich ja hauptsächlich bewegst, sondern auch für Mitglieder aus der Community, die Basis bilden. Wir können uns das ja so vorstellen, dass es halt auch eine Basis gibt, wie in jedem Sport. Du hast die Breitensportler und hast dann irgendwann die Profis. Und euch würde ich jetzt halt in den Profibereich stecken. Dass beide Seiten da hätten profitieren können, war leider nicht alles so umsetzbar. Das sind meine Infos. Aber ich bin mir auch sicher, da wird auf jeden Fall was kommen. Und man muss auch sagen, das BMW Sim Live Event fand ich jetzt dafür, dass es relativ kurzfristig organisiert war und alles, war das doch echt auch erstaunlich.
Ja, es sieht gut aus. Es gab im Hintergrund ein paar Sachen, die einfach überhaupt nicht funktioniert haben und so weiter. Also es kann immer mal passieren, ja. Aber ich hatte das Gefühl, es war ein bisschen zu kurzfristig. Aber ja, im Endeffekt muss man trotzdem sagen, es ist einfach gut, sowas zu haben. Es ist eine perfekte Entwicklung, die sollen weitermachen. Sie müssen nur noch mal eine Schippe drauflegen. Das ist das Einzige.
Ja. Da bin ich aber auch guter Dinge. Noch deine Meinung, weil wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, Equipment bei Veranstaltungen. Ich bin ja immer ein Freund davon, das ganze Simulatoren-Thema, ich habe da ja auch einen schönen Artikel zu verfasst, ich weiß gar nicht, ob du den gelesen hast, weil viele ja sagen, es gibt den perfekten Simulator, was ja auch aus Marketing-Seitens richtig ist, aber den gibt es halt einfach nicht. Es gibt Simulatoren für... Und da ist er in dem Moment der Beste. Aber es gibt nicht den perfekten Simulator. So sehe ich das ganze Thema. Wenn du Show haben willst, gibt es den richtigen Simulator. Aber wenn du halt in einem Profi-Rennen unterwegs sein möchtest, dann sind halt so Simulatoren wie jetzt bei Porsche, wie bei BMW, einfach diese statischen Simulatoren, ein Widescreen-Monitor und eine ordentliche Hardware drauf, alles identisch, eigentlich die beste Wahl. oder?
Ja, definitiv. Ja. Also man sollte es so simpel wie möglich halten, aber gleichzeitig auch zumindest ein ausreichendes Equipment haben. Also für mich ist es bei den Competitions absolut nicht notwendig, dass wir einen Triple Screen haben. Ja. Da reicht der Ultrawide aus. Vor allen Dingen auch, weil der Ultrawide einfach nicht so ressourcenfressend ist. Das heißt, man kann auch mit einem, also man hat einfach mehr FPS im Spiel, was einfach wichtig ist. Und wenn man dann die gesamte Fanatec-Hardware hat, das heißt die Base, das Lenkrad und die Pedale, dann reicht es absolut aus. Ja. Wir brauchen da kein Motion drauf, wir brauchen nichts, irgendwas, was total fancy ist. Ich will einen guten Sitz haben, in dem ich reinpasse. Ich will, dass ich an die Pedale komme und dass ich das Lenkrad bedienen kann.
Hörst du schon, als wärst du total fett?
Nee,
ist er nicht. Ist er nicht.
Nee, aber das sind halt so die Dinge, die für uns wichtig sind. Und für uns ist auch wichtig, dass die Dinge genau gleich eingestellt sind. Ja. Die sollen aus der Box genommen werden, dann kann man da vielleicht in die Pedale das Brake Performance Kit reinmachen für die Fanatec-Pedale. Und dann stellt man die alle gleich ein mit der Software und gut ist. Und sobald das der Fall ist, ist die Competition eigentlich schon ja halb gelungen, weil der Rest, den machen dann die Fahrer. Aber ich weiß noch die Zeiten, wo wir an der Sim Racing Expo waren und wo wir dann immer diese verschiedenen, also diese Motion Simulation, okay, kann ich noch irgendwo nachvollziehen, dass es gut aussieht. Ich kann es noch irgendwo nachvollziehen, aber dass wir dann mit unterschiedlichen Pedalen fahren, mit unterschiedlichen Lenkrädern, mit unterschiedlichen Bildschirmeinstellungen, mit unterschiedlichen, komplett unterschiedlichen Simulatoren. Das ist für so eine Competition einfach Gift und es funktioniert einfach nicht. Und wenn man dann alles einheitlich macht, ist es erstens billiger und zweitens macht es auch einfach mehr Sinn und ist besser für die Competition.
Ja, und es sieht genauso gut aus.
Es sieht besser aus. Also wenn da 10 Simulatoren nebeneinander stehen, die alle gleich aussehen, mit einem RGB PC, dann sieht das einfach top aus.
Auf jeden Fall. Und dann das Ganze natürlich auch so ein bisschen E-Sports-mäßig gestaltet. Ich meine, die großen Beispiele gibt es ja. Also, wenn man sich daran orientiert, etc. Wobei ich glaube, große Hallen, da müssen wir jetzt auch realistisch sein, wenn wir schon bei dem Thema sind. Also eine Halle mit 5.000, 6.000, 7.000 Leuten aktuell zu füllen, halte ich für sehr, sehr optimistisch.
Ja, das funktioniert nicht. So viele Leute bekommt man einfach vor Ort nicht hin. Nein. Also selbst bei der F1 E-Sport-Serie, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast oder so, aber die sind da in einem kleinen Kinosaal drin. Ja, also die haben da die Leinwand weggenommen, da ist sozusagen das aufgebaut, wo die Simulatoren stehen. Und auf der anderen Seite sind die Sitze aus dem Kinosaal und das sind, ich weiß nicht, 150, 200 Sitze oder so. Und davon sind vielleicht die Hälfte belegt von Fahrern aus dem Team oder von Teamchefs oder von Medien. Also das war's. Und da ist es einfach wichtig, dass die Produktion gut aussieht und dass man das dann online vermarkten kann. Es ist gar nicht so wichtig, dass man ein Stadion füllt, wo man dann Leute hat, die einem zujubeln. Braucht man überhaupt gar nicht. Wichtiger ist es einfach, dass es gut aussieht auf der Kamera.
Wobei ich glaube, also müssen wir auch, wenn es sich so weiterentwickelt, könnte das natürlich schon passieren. Ich meine, wenn wir uns so zurückerinnern an gewisse, wann war das, die Expo, wo ich gemacht habe mit dem Heiko Stritzke, war das 16, 17, 17, ich glaube 17, ich weiß es nicht, dann auf jeden Fall extreme Stimmung da war, das macht es natürlich schon schön, ne? Wenn dann gejubelt wird oder die Aufreger kommen, das macht natürlich was aus. Also, und dass das kommen könnte und auch weiter umgesetzt wird, ja. Ich meine, gab es ja jetzt auch Versuche mit einem 24-Stunden-Rennen in der Halle, wo die Teams dann sich alle zusammengetroffen haben und offline sozusagen ein 24-Stunden-Rennen gefahren sind. Das ist auch eine coole Variante. Es entwickelt sich, aber wir sind ja auf jeden Fall noch ein paar Jahre hinter dem klassischen E-Sports. Das muss man klar sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ob sich das jemals in diese Richtung entwickeln kann, weiß ich nicht. Weil es ist einfach nochmal ein Unterschied, ob man jetzt sowieso einen PC zu Hause hat, Counter-Strike installiert für 5 Euro oder ob man und dann eigentlich schon alles bereit hat oder ob man jetzt sich eine Simulation anlegt für ein paar hundert Euro und dazu dann noch Lenkrad, Pedale und so weiter hat. Es ist einfach ein großer Unterschied. Und dazu kommt auch noch, dass einfach dass Rennspiele oder grundsätzlich Motorsport einfach nicht so attraktiv ist wie FPS-Shooter-Games. Gibt's einfach nicht. Das ist einfach der Fall.
Ja, deshalb ist auch wichtig, dass man da gerade bei der Produktion drauf achtet. Das muss man der E-Sport-Series der F1 halt wirklich zugutehalten. Die haben darauf geachtet, dass das für die Übertragung gut ist. Jetzt nicht dieses Ersatzrennen für die realen Rennen, sondern klar, diese professionelle E-Sport-Series, die ist klar auch von den Rennlängen etc. schon Richtung E-Sports gedacht und das finde ich halt gut. Ne? Also die Rennen sind nicht zu lang, die sind nicht zu kurz, die Übertragung ist nicht zu lang. Da gibt es in meinen Augen als Kommentator genau die Wissen, Grenzen, wie lang ein Rennen spannend ist. Ich meine, ich habe ja nicht nur ein Rennen kommentiert, gerade in den Communities gefühlt 200-300 Rennen schon oder noch mehr. Ich weiß es echt nicht, wie viel. Und da hast du halt schon ein Gefühl, wie lang ein Rennen ungefähr spannend ist und ab wann es anfängt, erstmal träge zu werden. Fahrer ist also, das was anderes meistens.
Ja, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Also vom Format her und wie das aufgezogen ist, ist es echt gut. Über das Spiel kann man sich streiten und über die, über das, was im Hintergrund so abgeht, aber vom Format her ist es echt gut, ja.
Ja, da müssen wir auch drauf hoffen, wenn wir jetzt auch wieder da schon sind, dass genau solche Situationen nicht das so ein bisschen beeinflussen, wofür wir halt schon jahrelang arbeiten, ne? Dass man uns ernst nimmt, dass man nicht sagt, hey, das ist nur eine reine Spielerei, auch wenn es am Ende ist es egal, ob es eine Spielerei ist oder nicht, aber natürlich ist es für Unternehmen, wenn wir das so sehen, gerade auch für die Automobilhersteller wichtig, dass man versteht, dass es keine Spielerei ist, weil sonst brauchen die sich da drin auch nicht zu engagieren. Gerade weil sie es ja auch wirklich als Sport anerkennen, das Ganze. Und wenn dann halt so Sachen kommen, wie ein Lando Norris fliegt aus der Simulation raus oder aus der Software, die Fahrer crashen sich weg, die Ernsthaftigkeit ist da ein bisschen raus, das färbt natürlich auch gerade bei so einem Riesennamen, bei so einer Riesenmarke, wenn du Pech hast, auch auf die gesamte Szene ab oder auf die ganze Community.
Ja, das also ist das stimmt, ja. Ja. Das stimmt.
Ja, nochmal was Erfreuliches apropos Stream. Man kann dir auch noch beim Stream zuschauen. Hatten wir ja auch nur, ich seh gerade, wir nehmen schon ein bisschen länger auf als geplant. Aber das handhaben wir jetzt oder handeln wir auch noch ab, das Thema, weil es auch gerade passt. Streamen hatten wir schon ein paar Mal erwähnt. Du bist ja mittlerweile auch ziemlich aktiv auf Twitch, hast da deine festen Tage sogar, glaube ich,
ja? Wo du streamst. Normalerweise so Dienstag, Donnerstag und dann am Wochenende. Kommt halt drauf an, ob da ein Event ist, jetzt Porsche eSports Supercup oder wenn halt nichts ist, dann am Sonntag.
Ja, und glaube ich, ganz beliebt bei dir auf dem Kanal ist das Thema mit deinem zweiten Account als letzter Start nur nach vorne durchbrechen.
Ja, das macht jedes Rennen dann dadurch spannend. Es wäre jetzt einfach langweilig, nicht für mich unbedingt, aber für alle, die zuschauen, wenn ich dann meistens vorne in den Top 3 qualifiziere und dann am Ende das Rennen gewinne oder auf dem Podium lande. Es wäre einfach langweilig und dementsprechend versuche ich es zwar clean und so sauber wie möglich zu halten und die Leute nur dann zu überholen, wenn ich sie auch nicht unbedingt abschieße, weil ich verstehe, dass man sich aufregt, wenn man jetzt mit einem zweiten Account fährt. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass es jetzt so viele machen und dass es in jedem anderen Spiel auch existiert und dass es einfach normal ist.
Klassischen Smurf-Accounts. Hast du irgendwann so einen Peak bei Twitch gemerkt, als es so richtig durch die Decke ging? Weil ich meine, du hast ja für einen Sim-Racing-Streamer doch schon ordentlich Zuschauer. Hast du da irgendwann gemerkt, dass da wirklich so ein Peak war, wo es auf einmal lief? Wo immer mehr Follower kamen, etc., wo du das Ganze doch schon in die Richtung professionell betreiben konntest?
Ich muss sagen, es ging relativ stetig nach oben. Ich habe angefangen zu streamen. Ich hatte zwar schon beim ersten Stream so 60, 70 Zuschauer, weil natürlich, das spricht sich irgendwo rum, man teilt den Link mit jemand anderem. Aber es ging irgendwie stetig nach oben. Also angefangen mit 60, 70 im Durchschnitt, dann auf 100, 200, 300 und mittlerweile so 600, 700, 800 im Durchschnitt. Und die meisten Zuschauerzahlen kommen wirklich bei den Special Events einfach zustande. Also Spa-24er natürlich war dabei, dann jetzt Daytona-24er, Sebring 12-Stunden-Rennen, das sind so, wo die Peaks dann nochmal zustande kommen. Mhm. Aber ansonsten würde ich sagen, es ist nicht selbstverständlich egal, ob man jetzt ein Profi in dem, was man macht, ist oder ob man ein Anfänger ist und einfach nur die Leute entertainen möchte. Es ist nicht einfach so gegeben, dass man auf einmal plötzlich komplett explodiert und so viele Zuschauer hat, sondern es ist einfach so ein Prozess mit regelmäßig streamen. Also am Anfang habe ich gar nicht regelmäßig gestreamt und dementsprechend haben auch einfach nicht so viele Leute zugeschaut, weil die wissen nicht, wann man online ist, die wissen nicht, ist heute jetzt wieder der Tag, wo er streamt oder nicht und dementsprechend schauen einfach nicht so viele Leute zu. Und sobald man das einfach über einen gewissen Zeitraum regelmäßig macht, kommen auch immer mehr Leute dazu. Und aber ja, es ist nicht irgendwie so ein Boom entstanden, sondern es ist einfach stetig nach oben gegangen und ich hoffe, dass es so weitergeht. Aber ja, es ist einfach ja nicht harte Arbeit, aber es ist hart erarbeitet.
Ja, so ist, nach dem Motto. Es ist nicht umsonst oder nicht ohne Grund für viele ein Job. Also genau. Es ist ja nicht nur die Zeit, wo du online bist, brauchen wir auch beide nicht drüber reden, das ist auch teils anstrengend, das kann anstrengend sein, auch wenn es unglaublich viel Spaß macht, weil nicht immer bist du topfit, nicht immer, man ist halt ein Mensch, ne? Und du hast halt deine Streamzeit und die nimmst du dann auch wahr. Und es ist ja nicht nur der Stream an sich, sondern dann musst du vorbereiten, dann machst du dir Gedanken, dann musst du Sachen oder wertest du ab einer gewissen Zeit dann auch Sachen aus und so weiter und so fort. Also es ist ja nicht nur die On-Time, On-Air-Time, sondern da spielt ja sehr, sehr viel mit rein.
Ja, absolut korrekt. Also ich habe zwar die 3 Tage in der Woche, wo ich streame und dann muss ich mir aber wirklich jedes Mal vorher vorbereiten, okay, welche Serien fahre ich jetzt, was steht heute an? Was ist vielleicht passiert in der letzten Woche, was man nicht so wirklich mitbekommen hat, weil manchmal möchten die Leute darüber sprechen und dann weiß man nicht direkt Bescheid und es ist einfach doof, wenn die Leute im Chat dann über was reden, über das man einfach keine Ahnung hat. Und das heißt, man muss sich da so ein bisschen mit befassen. Ich habe jetzt bei mir auf dem Channel, ich weiß nicht, ich glaube so 15, 16 Emotes oder so, die müssen irgendwie erstellt werden. Das heißt, man nimmt irgendwie einen Grafikdesigner an die Hand und sagt ihm, okay, die und die Emotes brauche ich bitte. Oder es sind so ganz banale Sachen wie den Stream einrichten, dass man überhaupt so ein Overlay hat und das alles funktioniert. Das kostet einfach viel, viel Zeit. Aber es ist, also auf gar keinen Fall falsch verstehen, es macht alles Spaß.
Ja.
Es macht alles Spaß. Es ist trotzdem anstrengend. Es ist schwierig zu erklären. Man kann es nicht vergleichen mit jemandem, der 8 Stunden am Tag irgendwie an einem Fließband eine Arbeit macht. Nein. Absolut nicht. Nein, aber es ist trotzdem eine Sache, die einfach ein bisschen Kraft raubt. So ist es einfach, ja.
Klar, du bist ein Entertainer und reden ist ja hauptsächlich mein Teil oder mein Part im Simracing. Das kann auch extrem anstrengend sein. Das sollte man nicht unterschätzen. Ab einem gewissen Zeitpunkt wird das auch für den Kopf anstrengend. Wenn du immer auf den Monitor schaust und dann erzählst, was die Leute da machen, das kann anstrengend werden. Und wenn du dann noch fährst, ja. Also es ist nicht ohne.
Also ich habe jetzt, wenn ich so einen Stream mache, dann geht der in der Regel so circa 4 Stunden, manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Aber das ist auch wirklich, ich sag nicht das Maximale, aber das ist so an der Grenze, wo ich mir denke, wenn ich jetzt noch 1 Stunde dranhängen würde, dann würde mein Kopf einfach explodieren. Ja. Und dann ist es meistens abends, spätabends zwischen 10 und 12 Uhr und dann gehe ich einfach ins Bett und dann schlafe ich auch, weil es einfach ja anstrengend ist. Und viele fragen dann immer, ja, mach doch einen 12-Stunden-Stream oder 24-Stunden-Stream. Vielleicht, ja, bestimmt irgendwann mal, aber es ist einfach anstrengend. Also das bekommt man so von außen gar nicht mit. Nee. Aber jetzt, wenn ich irgendwo sehe, dass jemand anderes einen 24-Stunden-Stream macht, dann denke ich mir, okay, krass, der ist am Arsch danach. Ist einfach so, ja.
Auf jeden Fall. Ja, ich merke das ja auch und du musst halt entertainen. Ich meine, ich habe dir im Vorgespräch gesagt, ich fange jetzt auch ein bisschen an zu streamen, habe ja ein bisschen mehr Zeit aktuell, weil ich weniger unterwegs bin durch die aktuelle Situation. Leider, ne, aber trotzdem noch genug zu tun und nutze jetzt halt so das alles nochmal ein bisschen als Ablenkung, um auch mal wieder selbst zu fahren, was ich ja auch eine Zeit lang vernachlässigt habe. Und ja, man muss regelmäßig streamen, dann kommen auch die Zuschauer wieder. Ich meine, wo bin ich im Durchschnitt? Ich bin jetzt wahrscheinlich im Durchschnitt bei 10 bis 15 Zuschauer, was eigentlich auch schon echt gut ist dafür, dass ich fast gar nicht gestreamt habe und jetzt erst wieder angefangen habe. Aber was da halt auch so ist, du musst halt unterhalten. Und was jetzt bei meinem letzten Stream halt auch zum Beispiel gut ankam, war so ein bisschen die History von gewissen Teams zu erzählen. Ja, das ist halt auch für viele interessant, die im Simracing-Bereich unterwegs sind. Zum Beispiel jetzt bei Pure wäre das interessant. Oder bei dir halt wie vom Pure zu Redline, da habe ich ein bisschen was erzählt. Hatte die Geschichte von Bila Racing zum Beispiel auch erzählt, die ja im Podcast hier waren. Über MSP, Drivers Home zu Phoenix, dann zu Bila. Das sind halt Themen, die dann schon ziehen können, aber du brauchst halt irgendwas, was du erzählen kannst. Ne? Und wenn die Rennen langweilig sind oder du halt nur durch die Gegend fährst, nur das Fahren zählt halt nicht. Oder nur was auf dem Bildschirm ist, zieht nicht immer. Sagen wir es so, nicht immer, sondern du musst dir halt im Vorfeld Gedanken machen, was machst du überhaupt?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, ich meine, wie viele Leute streamen iRacing am Tag? Das sind mehrere hundert.
Ja.
Und wie viele davon haben mehr als 30, 40, 50 Zuschauer? Das sind die wenigsten. Da ist es halt einfach wirklich wichtig, dass man muss sich einfach nur in die Situation reinversetzen. Wenn ich mir jetzt einen Stream anschaue, warum schaue ich den an? Entweder er ist super informativ und er gibt mir irgendwas, was ich dann später wiederverwenden kann. Ja. Oder ich bin einfach nur entertained und ich bin einfach nur, ich kann abschalten ein bisschen vom Tag und es macht mir Spaß zum Zuschauen, es ist witzig. Das sind die zwei Hauptgründe. Und wenn man nicht mindestens eins von beiden macht in seinem Stream, dann hat man halt ein Problem, ja. Aber es kann halt trotzdem sein, dass es einem Spaß macht und man es trotzdem weitermacht, ja. Aber dann werden halt trotzdem nicht mehr Zuschauer dazukommen.
Ja, und Namen, wie du auch sagst, ist da komplett egal. Also wenn wir jetzt, wenn ich jetzt auf meine Follower schauen würde, müsste ich eigentlich erwarten, dass ich mindestens so 60 Zuschauer, 70 Zuschauer habe, ja, also über die ganzen Plattformen und so, über meine Reichweiten her. Wenn man da so die klassischen Statistiken nimmt und sowas, wäre das eigentlich jetzt kein Wunder. Aber es ist halt trotzdem, du musst dir das gerade erarbeiten. Also ja, auch im Racing-Bereich, das wundert mich übrigens auch. Wir müssen so langsam mal zum Schluss kommen, sehe ich gerade. Aber gerade dieses Thema, dass iRacing so krass auf Twitch mittlerweile vertreten ist, das wundert mich. Ja, du hörst von R-Factor nichts, du hörst von Assetto Corsa da nicht wirklich viel was. Du hast zwar vereinzelte Streams, aber erfolgreich sind die dort nicht. Das ist, finde ich, komplett interessant. Warum auch immer.
Aber ich glaube, ja, iRacing macht es auch einfach gut, weil die Haupt Zuschauer, die kommen einfach von Twitch, weil die schauen sich da die Streams von den Leuten an. Keiner oder nicht mal 1% von den Leuten, die iRacing fahren, streamen auf YouTube oder auf Mixer oder was auch immer, sondern die streamen auf Twitch. Und das heißt, dass iRacing da auf Twitch geht, ist der richtige Move, weil man einfach dort schon die Zuschauer hat und die werden dann hundertprozentig auch einschalten.
Ja, aber du findest keinen Assetto Corsa Streamer, du findest keine R-Factor Streamer. Ich verstehe, also
ja, Michi
Heuer. Ja, mit Michi Heuer hast du jemanden, der da auch ein bisschen was macht, aber ansonsten.
Ja, weil es nichts zum Streamen gibt. Es gibt es gibt keine einzige andere Simulation, wo es dieses System gibt, dass du jede 40 Minuten, jede Stunde, jede 10 Minuten ein Rennen fahren kannst. Gegen andere Leute und da wirklich auch Leute online sind und du gegen die fährst, gerade in diesem Moment. Das gibt's einfach nicht. Du hast vielleicht die Leute dort bei den anderen Spielen, aber du hast nicht die Server oder du hast nicht überhaupt das System dahinter. Das gibt's bei keinem anderen Spiel oder keiner anderen Simulation. Deswegen macht es einfach Sinn, ja.
Jetzt könntest du aber wieder mit dem Argument kommen, ja, andere spielen auch Story Games durch, also könntest du auch zum Beispiel Assetto Corsa Competition im Story-Modus spielen oder sowas. Ja, oder im Karrieremodus.
Das funktioniert auch. Also wenn du jetzt zum Beispiel jetzt irgendeinen großen YouTuber nimmst mit 200.000, 300.000 Abonnenten und der das Spiel nimmt, aber mit anderen Spielen funktioniert das auch nicht. Also wenn du jetzt einen YouTuber nimmst, der, ich weiß nicht, 1.000 Abonnenten hat und der dann irgendein Spiel im Story-Modus spielt, dann hat er zwar auch seine ein paar Zuschauer, aber es wird jetzt auch nicht so groß hinausgehen. Also es ist mit jedem Spiel so. Es kommt darauf an, wie groß ist derjenige, der das spielt und wie gut ist das Spiel dafür überhaupt ausgelegt, dass man es streamen kann.
Schauen wir mal, ob da in Zukunft noch die ein oder anderen Mail-Games kommen. Aber im Moment sieht es so aus, als würde iRacing den Platz hier Rang nochmal sehr, sehr ausbauen in allen Belangen. Können wir nur froh sein, dass wir da auf jeden Fall schon so lange unterwegs sind. Ja, Max. Ja. Oder Maximilian. Ich glaube, das magst du nicht so, oder?
Na, Max ist besser. Ist einfacher, kürzer. Ja. Kann man sich besser merken. Es ist alles gut.
Ja. Danke, Max, für deine Zeit. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir sind jetzt laut meiner Uhr gleich bei 1 Stunde 23 Minuten. Aufnahmezeit, ja gut, der geht jetzt vorne vielleicht nochmal 1-2 Minütchen weg, weil ich vorher schon aufgenommen habe, aber ist eine enorme Zeit. Eigentlich viel zu lang für einen Podcast, aber wenn ich dich schon mal am Mikro habe, vielen Dank für deine Zeit.
Du kannst
es
ja in 2 Teile schneiden.
Ja, könnte ich machen. Ja, mal gucken, wie lang die sind. Das ist eine gute Idee. Ja. Aber ich habe da noch ein paar andere Gäste in Planung. Mal gucken, wann die zu sagen. Okay. Danke. Wo kann man dich übrigens erreichen? Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der am Ende immer kommt. Wo kann man dich erreichen? Auf welchen Social-Media-Kanälen?
Eigentlich auf allen, die man so kennt. Twitter, Instagram, dann per E-Mail zum Beispiel auf Pure Diamond School, nur nicht auf Facebook. Facebook ist so ziemlich privat bei mir. Nehme ich auch eigentlich kaum jemanden an. Aber Twitter, Instagram, YouTube, funktioniert alles.
Hast Twitch. Du da auswendig die Links im Kopf? Also deine
Eigentlich immer entweder Max Benecke, so wie es halt geschrieben wird, oder Max Benecke 11.
Okay. Und auf Twitch ist es twitch.tv Max Benecke.
Genau.
Wenn ihr dann einen Stream anschauen wollt, wenn ihr lernen wollt vom Fahrer, der als erstes die 10.000er-Marke in iRacing im Road-Bereich geknackt hat. Dann schaut er da rein, schaut euch seine Linie an und lernt vielleicht ein bisschen was daraus. Danke dir nochmal für deine Zeit, hat mich sehr gefreut und ja, ich hoffe, die Zuhörer und Hörer hatten auch viel Spaß bei diesem doch etwas länger gewordenen Podcast. Dankeschön.
Danke dir.